So, herzlich willkommen zurück in unserer Session im Raum V5. Wir begrüßen Uwe Berger und freuen uns nach den einführenden Hard- und Software-Vorträgen jetzt auf eine Übersicht über Protokolle. Herzlich willkommen und viel Vergnügen.
Eines Protokolls.
Mute.
Alles gut. Okay. Bin ganz erstaunt, ist doch Mittagspause, Mensch. Okay. Gut, wir unterhalten uns heute ein bisschen über MQTT. So besser? Nee? Okay. Mal so rum. So besser? Jetzt bin ich schon so oft hier gewesen und ich komme nicht mit dem Mikro zurecht, das ist unglaublich. So, jetzt. Dann mach mal bitte das Mikro bei mir richtig an.
Ja, ich glaube eher, das hat sich verkrümmelt. Lehrungsmist. So, jetzt?
So, und jetzt aber.
Schön laut
sprechen. Ich rede auch laut, also kein Problem. Wenn es keiner hört, dann kurz Bescheid geben. MQTT. Ich war vorhin beim ersten Vortrag um 9 Uhr. Der gute Kollege hat gesagt, IoT, was macht man damit? Internet of Things. Schauen wir mal. Vielleicht kommen dann nachher bei den Anwendungsbeispielen ein paar sinnvolle Beispiele zutage, mit denen man IoT vernünftig macht. Außer der berühmte Toaster und die Waschmaschine, die da irgendwo, oder der Kühlschrank, der sich da irgendwo einloggt und bestellt. Kurz was zu mir. Ich bin Softwareentwickler bei einem Druckmaschinenhersteller in Deutschland. Ich sage jetzt keine Namen, obwohl Werbung ist eigentlich egal. Oder will jemand eine Druckmaschine kaufen, dann verkaufe ich eine.
Heidelberg,
ja, ist richtig. Okay, ich bin als Softwareentwickler allerdings für PPS-Software oder Neudeutsch MES-Software, Manufacturing Execution System, also irgendwie so Auftragsverwaltung, Fahrzeuge durch die Gegend fahren lassen, Regalfahrzeuge durch die Gegend fahren lassen und so ein Zeugs. In meiner Freizeit, deswegen auch auf der linken Seite mal so ein paar Projekte von mir, aber das sind nur ganz, ganz wenige, beschäftige ich mich mit Hard- und Software, spiele da ein bisschen rum, mache komische Dinge, baue komische Dinge und da rührt jetzt auch ein bisschen so der Vortrag her. Ich habe ein paar komische Dinge gebaut und habe dann immer angefangen, selber Protokolle zu schreiben. Also irgendwie übers Netzwerk, irgendwelche Daten von irgendwelchen Sensoren oder Geräten und das auf dem Server. Bis ich dann irgendwann mal gehört habe, MQTT ist eine coole Geschichte. Man braucht da nicht allzu viel und da rührt auch dieser Vortrag her. Okay. Jeder kennt dieses Bild wahrscheinlich. Ganz viele Geräte irgendwo in der Wolke, im Internet, müssen alle kommunizieren untereinander. Sei es nun von Mallorca aus die Heizung einschalten oder den Rollladen runterfahren lassen von Alaska her, keine Ahnung. Oder der Kühlschrank, der dann irgendwas bestellt und keine Ahnung. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, das ist jetzt nicht im Rahmen dieses Vortrages zu klären. Aber das ist jetzt eben halt mal so die Wirklichkeit. Und warum sollte man sich von dieser Wirklichkeit verschließen? Und man braucht eben halt sinnvolle Protokolle, um da irgendwas zu machen. Also auf diesem Bild ist jetzt natürlich auch die berühmte Kaffeemaschine und der berühmte Toaster unten, die da irgendwo kommunizieren und sagen, der Kaffee ist fertig oder der Toast ist fertig. Aber viel interessanter sind andere Dinge. Also zum Beispiel links oben diese Bohrinsel oder das Mars-Auto, was keins ist, weil auf dem Mars gibt es noch keinen Abfall. Aber es sieht so aus wie ein Mars-Auto, deswegen habe ich es mit reingenommen. Oder die Boje, die irgendwo im Atlantik schwimmt, die muss ja ihre Daten loswerden. Und, oder der Satellit, der da oben irgendwo rumfliegt. Und dafür muss es geeignete Protokolle und Verfahren geben. Und MQTT ist eins. Also wir werden uns heute ein bisschen über MQTT unterhalten, wie es funktioniert, was es ist. Ich werde ein paar Beispiele mal dann live vorführen. Anhand von Mosquito, das ist ein Projekt, ein Open-Source-Projekt, was ein MQTT-Broker und ein MQTT-Clients zur Verfügung stellt und dann zwei Anwendungsbeispiele aus meiner, ich will jetzt nicht sagen Praxis oder so, wie ich das einsetze. Okay, wenn Fragen sind, einfach stellen, noch einmal Zeit. Und okay, MQTT ausgesprochen heißt Message Queued Telemetry Transport, wurde irgendwann mal von IBM entwickelt. Deswegen habe ich auch die Bohrinsel reingenommen, genau nämlich dafür. Es mussten diese ganzen Bohrinseln, die da irgendwo in der Nordsee, im Atlantik, in, keine Ahnung, wo es überall Öl gibt, irgendwie verbunden werden nach Hause, mussten Telemetriedaten senden und Messwerte oder mussten auch gesteuert werden teilweise. Und dafür wurde von IBM 1999 MQTT entwickelt. Ist mittlerweile auch seit 2013 standardisiert von der OASIS als IoT-Protokoll. Und ja, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Man sollte es ab der 3.1-Version einsetzen. Es gibt da mehrere Versionen, die sind auch miteinander nicht kompatibel. Das war auch so mal ein Fallstrick ganz am Anfang bei mir. Ich hatte dann da irgendeinen komischen Broker gehabt und eine andere Library und die wollten nicht miteinander, bis ich dann irgendwann mal gelesen habe, man sollte vielleicht die Versionen mal abgleichen. Okay, ist ein M2M-Kommunikationsprotokoll, also es unterhalten sich zwei Partner in irgendeiner Art und Weise und setzt auf TCP/IP auf. Und die beiden Ports, die dafür relevant sind, 1883 und 8883, sind auch standardisiert von der IANA. Nicht von der IANA, sondern von der IANA. Ups, jetzt stürzt er ab, weil die IANA sitzt da hinten. Okay. Gut, die Eigenschaften. So mal ganz allgemein. Also es ist einfach zu implementieren, wenn es jetzt so mehr für die Softwareentwickler vielleicht interessant. Es ist nicht allzu viel drumherum. Und man kann es sehr einfach implementieren. Und was auch dann daraus folgt, irgendwo ist wieder, es ist sehr leichtgewichtig. Wenn man irgendeine Anwendung schreibt, braucht man nicht allzu viel Ressourcen dafür. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, minimaler Protokoll-Overhead. Also es werden dann nicht allzu viel Daten ausgetauscht. Das Handshaking kann man einstellen, ist aber auch nicht allzu aufregend. Und ja, sehr leichtgewichtig und geht auch über Netzwerke, die nicht so besonders bandbreitenmäßig ausgerüstet sind und so weiter. Was auch sehr wichtig ist, es ist ein Push-Verfahren. Also es ist nicht irgendwo ein Server, also ein Server gibt es schon in diesem ganzen System, aber der fragt nicht ab, sondern er kriegt die Nachrichten. Und genauso auch zu seinen Clients dann wieder, was das bedeutet, das erzähle ich dann gleich. Es wird hingeschickt. Es wird nicht irgendwas abgefragt von irgendeinem Client, sondern es wird aktiv hingeschickt. Beziehungsweise, wenn eine Nachricht zum Server kommt, der Client schickt die Nachricht und der Server macht dann irgendwas damit. Die Qualitätsstufen, also Quality of Services, sind drei Stufen, erzähle ich nachher auch noch ein bisschen darüber. Die sind einstellbar. Das geht da hauptsächlich darum, wie sicher kommen die Nachrichten an und wie sicher werden sie wieder weiterverteilt. Dann eine sehr wichtige Geschichte, Data Agnostic. Also die Dateninhalte, die dort verschickt sind, sind vollkommen egal. Also das ist unabhängig vom Protokoll. Also man kann da ASCII-Daten verschicken, man kann auch Binärdaten verschicken. Vollkommen egal, wie die Dateninhalte sind. Nachrichten können auch irgendwo zwischengespeichert werden, und zwar auf dem Broker. Was der Broker ist, erzähle ich gleich. Es kann ja sein, dass ein Client schickt irgendwas und der Empfänger, der eigentlich diese Nachricht lesen soll, der ist gerade nicht online oder wie auch immer, können also zwischengespeichert werden. Message Persistence. Und die letzte Geschichte ist auch eine relativ interessante und wichtige Geschichte bei so einer unsicheren Verbindung. Oder was heißt unsicheren Verbindungen? Ja, egal. Die Verbindung zwischen Client und Server, in dem Fall jetzt der Broker, die besteht ständig. Also nicht nur dann, wenn Daten ausgetauscht wird eine Connection aufgemacht, sondern der Client meldet sich einmal beim Broker an und diese Verbindung besteht ständig. Und dann ist dieser Kanal offen und dann werden irgendwann dann mal Daten ausgetauscht. Okay, Fragen bis hierher? gleich so viele? Gleich so viele Fragen? Willst du mit deinem Mikro da hingehen oder dort?
Die Verbindung besteht ständig und es läuft auf TCP. Wie ist das dann auf dem Bild, war ein Satellit zu sehen? Wie ist das mit Verbindungen, die hohe Latenzzeiten haben und beziehungsweise halt bei IoT-Geräten, die energiekritisch sind? Das heißt, ich will eigentlich nicht immer ein Heartbeat oder so mitsenden müssen.
Genau dafür ist das Protokoll eben halt auch gut. Also so eine Connection, die dann mal verloren geht, die kann auch, das kann erkannt werden. Machen wir nachher auch gleich ein Beispiel. Last Will and Testament nennt sich das bei MQTT. Es kann einfach wieder aufgesetzt werden darauf. Also die Clients haben auch eine Message-ID, eine Client-ID und auch eine Message-ID. Und da, wenn man Quality of Service vernünftig einstellt, dann kann da auch nichts verloren gehen und die Verbindung kann auch jederzeit wieder aufgebaut werden. Auch von einem anderen Client, weil der eine vielleicht die Batterie alle ist oder was auch immer.
Und wie beeinflusst das die TCP-Verbindung darunter? Ich meine, diese Quality-of-Service-Einstellungen sind ja vermutlich nur für das MQTT-Protokoll.
Ja.
Aber darunter liegt ja eine TCP-Verbindung, ja. Und die muss ich auch irgendwie am Leben erhalten.
Ja, aber muss ja auch nicht. Also es kann ja auch verloren gehen.
Wie auch. Also ich kann
quasi. Also MQTT setzt auf TCP auf. Also das ist nochmal eine Schicht drüber, wenn man jetzt dieses OSI-Schichtenmodell irgendwo sieht.
Also ich kann quasi eine MQTT-Verbindung über nach einem TCP-Verbindungsabbruch über eine neue TCP-Verbindung weiterführen.
Ja, genau. Also wenn das die Frage war, ja. Hier war noch irgendwo eine Frage oder heben wir uns die auf? Kommt dann noch. Also Verschlüsselung meinst du jetzt in dem Protokoll? Ja, kommt dann noch eine Folie. Kommt noch eine Folie im Laufe des Vortrages. Ich will jetzt nicht vorgreifen. Ja? Okay, diese ganzen Eigenschaften, die wir jetzt hier gerade auf der vorhergehenden Folie hatten, prädestinieren dann MQTT für verschiedene Einsatzgebiete und hauptsächlich eben halt auch für Einsatzgebiete, wo es sehr, sehr, sehr ressourcenarme Geräte gibt. Also man stellt sich jetzt irgendwie so einen Mikrocontroller vor mit ein bisschen Firmware, ein bisschen Speicher und irgendwas mit Ethernet, also der Toaster. Oder Kommunikation über physisch unsichere Netze, also jetzt nicht angriffsfreundliche Netze, sondern ich meine jetzt physisch unsichere Netze, also jetzt zum Beispiel der Satellit, der da oben irgendwo rumkreist, weil das Protokoll eben halt wieder ganz locker irgendwo aufsetzen kann. Und ist sehr, sehr, sehr beliebt bei Home-Automatisation. Wusste jemand, dass Facebook Messenger auf MQTT basiert? Ja, also Facebook hat dafür MQTT benutzt oder benutzt dafür MQTT. Okay, jetzt nochmal ein kurzer Ausblick, bevor wir dann wirklich richtig auf MQTT kommen. Die Alternativen, die will ich nicht verschweigen. CoAP, XMPP, AMQP. Es gibt auch ein MQTT-SN. Das ist eigentlich auch MQTT, aber nicht für TCP-IP-Netzwerke, sondern eben für was anderes, ZigBee. Oder irgend sowas. Seriell, glaube ich, gibt es auch noch irgendwas. Das sind so die Alternativen. Okay. So sieht's aus. Fragen? Okay. Man muss das so ein bisschen dreigeteilt sehen. Ich habe es auch deswegen in so einer Dreiteilung gemacht, dieses Bild. Wer sich vielleicht schon mal mit MQTT beschäftigt hat, diese Bilder gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Ich habe mir jetzt mal das ausgedacht. In der Mitte sitzt ein MQTT-Broker oder ein Broker, der MQTT-Broker. Ich glaube, da geht sowas auf, genau. Das ist sozusagen in der ganzen Geschichte der Vermittler. Der nimmt Nachrichten von den Sendern, von den Publishern entgegen, verwaltet diese Nachrichten und schickt die an die Subscriber weiter. Wie er das macht, erzähl ich gleich, beziehungsweise auf welcher Grundlage er das macht. Ja, und verteilt die Nachrichten, genau. Beziehungsweise sollte ich vielleicht gleich doch richtig erzählen. Wir gucken erstmal, was von den Folien noch kommt. So, dann der Veröffentlicher, der Publisher, der sendet Nachrichten zu einer bestimmten Überschrift. Also das ist jetzt das Entscheidende bei der ganzen Geschichte. Eine Nachricht besteht eigentlich aus dem eigentlichen Dateninhalt und einer Überschrift, einem Kanal, einer was auch immer und also einem Ordnungskriterium. Ein Beispiel da unten ist vielleicht so, sende was über den Kanal Luftfeuchtigkeit, das ist jetzt der Kanal, der Topic und sende da das Datum 45,3 Grad, also das ist dann der eigentliche Dateninhalt. Und der Subscriber, das ist im Prinzip der Abonnent, der einen Kanal abonniert. Und zwar genau den eben wieder halt, ich abonniere jetzt den Kanal Luftfeuchtigkeit. Und wenn er sich dann beim Broker angemeldet hat, dann kriegt er eben die Nachrichten, die über diesen Kanal gehen. Ist das ungefähr verständlich? Denke mal, das ist nicht weiter großes Hexenwerk. Ein MQTT-Client kann gleichzeitig Publisher und Subscriber sein. Also ich habe auch so eine Konstellation bei mir zu Hause, wo es einen Sender und einen Empfänger immer gibt. Sehen wir vielleicht nachher nochmal. Fragen bis hierher? Okay. Ja, es gibt diverse Broker-Implementierungen. Eine gute Liste findet man dort in diesem Wiki. Ich habe jetzt nur ein paar mal rausgenommen oder mal ein paar hingeschrieben. Mosquito ist zum Beispiel dabei. EMQTT Daemon oder ja, ist dabei. Den habe ich aufgeschrieben, weil ich mich zurzeit auf Arbeit mit dem wahrscheinlich beschäftigen muss. Es ist so ein Erlangen geschriebener Broker. Und ja, gibt es die verschiedensten Dinge. Teilweise Open Source, teilweise auch Closed Source. Also dieser Hive-MQ, glaube ich, ist ein Closed Source. Der erste ist, glaube ich, in Java geschrieben. Naja, wie auch immer. Okay, die Beispiele, die nachher kommen, die werde ich dann mit Mosquito machen. Das ist ein Open Source-Broker. Installation ganz einfach, ist in jedem guten Repository drin. Und die Konfiguration läuft über diesen Verzeichnispfad, den ich da mal kurz mit Tree aufgezeichnet habe. Muss man aber nicht unbedingt. Also wenn man anfängt, mit dem ganzen Zeug zu experimentieren, muss man da erstmal nichts konfigurieren. Es ist dann erst wichtig, wenn man zum Beispiel Sicherheitseinstellungen oder sowas machen möchte. Dann sind diese Konfigurationsdateien schon relevant. Wir brauchen einen Broker, Mosquito. Wir brauchen auch ein paar Clients, also die dann diese MQTT-Nachrichten schicken. Gibt es auch verschiedene Client-Tools, wenn man nicht selber programmieren möchte. Wieder auf diese Wiki-Seite dort verwiesen, beziehungsweise noch eine zweite. Es gibt natürlich auch aus dem Mosquito-Projekt Mosquito SAP und Mosquito PUB. MQTT Lens, das ist so eine Chrome-Erweiterung, glaube ich, oder so eine Chrome-Applikation. MQTT.fx ist irgendwas in JavaScript geschriebenes. Kommen wir vielleicht nachher, ich habe es installiert bei mir. Es gibt auch ein MQTT.fs, das ist auf Fuse-Dateisystemen basierend. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber hört sich irgendwie ganz lustig an. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus. Okay, die Tools, wie man die installiert, klar. Und man sollte vielleicht eine Manpage mal lesen dazu. In dem zweiten Kasten sind mal so die typischen Aufrufparameter für den Subscriber. Man muss den Broker-Host angeben, also minus H, das ist der Name des Brokers, und dann minus T, das ist der Topic, zu dem man was schicken möchte. Das minus V erkläre ich nachher. Also das ist der da schickt. Das ist der was abonniert. Er kriegt jetzt im Prinzip alles, was über Hallo geht. Was das bedeutet, erzählen wir gleich. Und der Publisher da unten, der schickt auch irgendwas, der schickt was zum Host, zu dem Broker, über den Topic Hallo und dann die Nachricht minus M, das, was dahinter kommt, ist dann die Nachricht. Okay. Jo, das war mal so ein Bild von diesem MQTT-FX, vielleicht baue ich es nachher noch rein an einer Stelle. Ist eine bunte Oberfläche. Das andere waren natürlich alles Kommandozeilentools. So. So eine MQTT-Nachricht, wie ist die aufgebaut, hatte ich schon gesagt, besteht aus einem Topic und einem Dateninhalt, einem Payload. Topic ist da grün, rot ist der Payload. Die oberen Beispiele sind ganz relativ einfache Beispiele. Unten sind dann, ist dann mal so ein Beispiel, das verwende ich sehr häufig privat, als JSON-Daten. Da kann man dann eine ganze Menge mitmachen. Also das soll es nochmal so verdeutlichen. Es ist egal, was darüber geschickt. Ich hätte jetzt auch irgendwelche Binärdaten dahin, würde dann bloß ein bisschen blöd auf der Folie aussehen, wenn ich da Binärdaten dort ausdrucke. Okay. Ja, so ein Topic ist im Prinzip eigentlich der Kanal. Ich habe das dann nochmal so verglichen. Die Mailingliste, die Usenet-Gruppe. Kennt jemand überhaupt noch Usenet? Ja, bin beruhigt. Die WhatsApp-Gruppe für die modernen Leute. Also über diesen Kanal schickt man, in diese WhatsApp-Gruppe schickt man was rein. Oder in diese Usenet-Gruppe schreibt man eine neue Nachricht. Oder über diese Mailingliste schreibt man eine Mail. Und alle die diese Mailingliste oder diese WhatsApp-Gruppe oder was auch immer abonniert haben, bekommen diese Nachricht dann wieder zugesandt. Ja, der eine schickt was über diesen Kanal, der andere und die anderen, die diese Gruppe dort abonniert haben, die bekommen dann die Daten. So ein Topic ist im Prinzip aufgebaut wie Verzeichnisebenen in einem Filesystem. War für mich so dieses anschauliche Beispiel. Also man kann dann auch richtig so eine Art Baumstrukturen aufbauen, die ist vielleicht da so ein bisschen angedeutet. Also schick über den Kanal Sensoren zum Sensor 1 die Temperatur und zum Sensor 1 dann auch noch die Luftfeuchtigkeit. Und beim Sensor 2 dann die Temperatur und so weiter und so fort. Also man muss sich das wirklich so vorstellen wie so ein Verzeichnisbaum. Fragen bis hierher? Da ist eine Frage.
Ja, wir sind tatsächlich als Baum, also kann ich den kompletten Baum abonnieren?
Ja, kommt gleich das Beispiel. Es gibt Wildcards. Aber ja, jetzt machen wir erstmal das ganz Einfache. Hört man mich noch? Ja, ne? Also ich habe hier auf diesem Notebook Mosquito installiert als Server. Und auf der linken Seite, sieht man das eigentlich? Also auf der linken Seite von diesem geteilten Terminal ist jetzt im Prinzip der Abonnent. Der abonniert jetzt gerade vom Localhost den Topic Hallo / ja. Und gucken, ob wir hier schon mal sinnvoll sind. Und auf der rechten Seite habe ich jetzt mit dem Publisher-Programm aus diesen kleinen Tools auch zu Localhost über den Topic Hallo / die Message Hallo CLT geschrieben. Und dann sieht man auf der rechten Seite wieder, auf der linken Seite, sorry, kommt an. So. Mein Mikro geht gerade nicht. Wo ist es denn? Jetzt besser? Okay. Vielleicht sollte ich mich nicht so doll bewegen, hab's eh mit der Schulter. Okay. Also verständlich, was da oben passiert ist. Ja? Linke Seite ist der Empfänger, rechte Seite ist der Publisher. In der Mitte ist der Broker, den sieht man jetzt ein bisschen schlecht, aber okay. Dieses Minus V, da ist gar kein Minus V bei. Doch, da ist ein Minus V bei, auf der linken Seite. Hat jetzt nur die Bewandtnis, dass auch nochmal der empfangene Topic mit ausgedruckt wird. Also wenn ich jetzt hier das Ding ohne Minus V starte hier. Nee, die andere Seite. Also hier das Minus V wegnehme und die Nachricht nochmal schicke, dann steht jetzt nur noch Hallo CLT da. Also das ist das Minus V. Ja, ich kann jetzt den Topic noch ganz lang machen, können wir ja mal probieren. Zum Beispiel so, hallo Leute, total sinnlos, okay. So, wenn ich jetzt die Nachricht schicken würde, kommt nichts an, weil wir schicken jetzt gerade was zum Kanal Hallo. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel das hier so hinschreibe und keine dicken Finger habe, dann sollte wieder was ankommen. Ja? Also das ist jetzt so das Trivialbeispiel. Die Frage war jetzt vorhin, warum und kann man das irgendwie zusammenfassen? Es gibt zwei Topic-Filter, und zwar einmal das Pluszeichen. Damit kann man im Prinzip, das ist im Prinzip der Platzhalter für eine Topic-Ebene, wenn man nicht genau weiß, wie die ist, wie die heißt. Also hier zum Beispiel in diesem Beispiel, was da drunter ist, ich will alles von Sensors haben. Mir ist es egal, ob es Sensor 1 und Sensor 2 ist, aber ich will die Temperaturen von allen Sensoren haben. Dann würde ich im Prinzip auf der zweiten Ebene ein Plus einsetzen. Machen wir gleich nochmal. Ich erzähle erstmal noch den anderen. Der Lattenzaun oder das Hashzeichen oder wie auch immer man das bezeichnen will, ist der Multilevel-Wildcard. Das ist im Prinzip der Platzhalter für mehrere Topics. Also da ist es dann egal, was dahinter kommt. Und da können es dann auch mehrere Ebenen sein. Wir machen es am besten mal ein Beispiel. Wir machen es mal so. Also wir fangen mit dem Hash mal an. So. Kommt an. Aus dem einfachen Grund, ich habe jetzt im Prinzip Mikro. Ist das besser? Aber auch nur wahrscheinlich, wenn ich runter gucke. Okay, also ich habe jetzt, ich empfange jetzt alles, was über den Topic Hallo kommt und was dahinter ist, ist egal. Also deswegen kam jetzt auch gerade wieder Hallo Leute an. Jetzt könnt ihr auch noch sagen, was anderes noch angeben. Ja, das ist langweilig, aber ich könnte jetzt hier noch sowas angeben. Kommt auch an. Ja? Verständlich, was damit gemeint ist? Okay. So, jetzt machen wir hier mal was anderes. Wir setzen hier einfach ein Plus rein und sagen von mir aus CLT. So. Wenn ich jetzt den schicke, passiert gar nichts. Ja. Wenn ich den hier schicke, also wo nur Hallo steht, was passiert da? Auch nichts. Okay. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel Plus und, nee, nicht Plus, bla, CLT, dann kommt wieder was an oder statt bla eben halt noch bla bla bla, sollte auch ankommen, oder? Kommt jetzt an? Ja, okay. Gut. Fragen? Ja? Ja? Erster. Nö, ist auch uninteressant. Jo. Ja, dann sollte man sich entweder den Topic so wählen, dass man das erkennt, also zum Beispiel Sensor 1, Sensor 2, Sensor 3, oder im Payload. Vielleicht in den JSON-Daten oder irgend sowas sagen, das ist jetzt der Sensor. Nee, ist richtig. Kann man natürlich nicht verifizieren, von welchem Ding das jetzt gerade kommt. Also man sollte sich dann schon den Topic oder den Payload so bauen, dass man das dann auch wieder erkennt. War das die Frage? Es ist vollkommen egal. Also es muss auf jeden Fall dazwischen immer ein Slash sein. Und der Slash am Anfang und am Ende hat zwar eine Bedeutung, aber ich muss ihn nicht schreiben, aber dann muss ich auch den Empfänger so konfigurieren, also den Abonnenten, dass er entweder mit oder ohne Slash. Also naja, machen wir hier das Beispiel. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch einen Slash dahinter schreibe, sollte nichts ankommen, weil das Ding heißt jetzt nicht so. Das Ding heißt ja nur Hallo plus CLT ohne Slash. Ja? Oder genau auch das Gleiche, wenn ich das hier am Anfang habe, dann sollte theoretisch auch nichts ankommen. Ja? Also es hat erstmal keine Bedeutung, außer zwischen den Topic-Abschnitten. Aber wenn man es schreibt oder wenn man es nicht schreibt, dann muss die Gegenseite natürlich auch genauso drauf reagieren. Okay. Noch eine Frage? Ja. Nee, der macht ganz kurz eine Verbindung zum Broker auf, schickt sein Ding weg und macht dann wieder zu. Ich mache gleich noch ein Beispiel, wo er eine permanente Verbindung hat.
Könnt ihr die Fragen bitte mal wiederholen?
Wie groß die Binärdaten, also Binärdaten, also die Frage war, sind Binärdaten möglich und wie groß dürfen die sein? Oder wie viel? Erstens ja, zweitens weiß ich nicht, manuell lesen. Aber bestimmt ganz viel. Also ich habe auch schon mal Dateien übertragen. Und also mit diesem Publisher aus dem Mosquito-Projekt kann man auch minus F Datei und dann schickt er die ganze Datei da irgendwo rüber. Wie viel, weiß ich jetzt nicht, was da die Grenze ist. Okay. Ich hatte ganz am Anfang hatte ich gesagt, Nachrichten können auch zwischengespeichert werden. Die Beispiele, die ich jetzt gerade gemacht habe, da war es nicht so. Also der Publisher hat was gesendet und erst dann hat der Subscriber, also der Abonnent, irgendwas bekommen. Ja, also Telegram wurde im Prinzip online dorthin geschickt. Es besteht die Möglichkeit, sonst hätte ich es ja auch nicht bei den Eigenschaften irgendwo hingeschrieben, dass der Broker sich die letzte Nachricht merkt und erst dann austeilt, wenn sich ein Abonnent mit diesem Topic anmeldet. Und zwar macht man das über das Retain Flag und können wir auch gerne mal probieren. Wie war das Flag? Da. Okay. Also was ich meine ist, nee, stopp. Jetzt probieren wir nochmal, ob es geht. Achso, das war jetzt irgendwas, was nicht geht. Achso, wegen dem Ding da. So, also das meine ich jetzt hier. Ich schicke eine Nachricht los und dann kriegt erst der Abonnent die Nachricht oder den Inhalt dieser Nachricht. Wenn ich, achso, und halt, machen wir noch die Gegenprobe. Ich abonniere den Kanal jetzt nochmal. Es ist nichts da. Ja? Wenn ich jetzt aber diese Nachricht noch mit dem Fenster, das war eine blöde Idee von mir. Mit dem Retain-Flag schicke, kommt natürlich die Nachricht wieder an, klar. Aber wenn ich jetzt den hier zumache und jetzt ist er wieder ganz rum und kommt die Nachricht wieder. Ja, der Broker hat die sich zwischengespeichert auf bei sich da irgendwo und wenn sich jetzt irgendein Client, ein Abonnent anmeldet, dann kriegt er die letzte Nachricht dieses Topics zugeschickt. Egal, ob die jetzt gerade unterwegs ist oder nicht, sondern die.
Könntest du bitte dein Mikro nochmal richten?
So? Nee, auch schlecht. Mensch. Unglaublich. So.
Ja,
so.
Hervorragend.
Ich bewege mich jetzt wirklich nicht mehr. Verstanden, was ich damit gemeint habe.
Bloß die letzte Nachricht.
Bloß die letzte Nachricht, ja, genau.
Das macht unabhängig davon, wie viele Clients Nachrichten online bekommen haben, weil wir haben ja gesehen, die Nachricht wird jetzt zweimal zugestellt.
Ja.
Einmal
als Nachricht. Ja. Also man sollte schon wissen, was man tut. Ja. Nee, also ich könnte jetzt übrigens auch vielleicht mal zwischendurch, ich könnte jetzt auch 5 Abonnenten mit dem gleichen Topic hier hinschreiben, also starten. Die hätten, alle 5 hätten diese Nachricht bekommen. Der würde dann, wenn das Retain Flag ist, auch die nochmal bekommen. Ja, na klar. Ja. Doch, die kriegt er wieder. Das können wir machen. Also ich starte den wieder, er kriegt sie wieder. Ja. 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 Genau, also können wir ja mal. Ja, machen wir mal. Ich nehme mal jetzt das CLT bloß weg, jetzt steht da bloß noch Hallo.
Geht es nur für diese Nachricht oder auch für alle Folgen?
Für die Nachricht, die dieses Flag hat. Also das ist ein Flag für die Message.
Thank you.
Nee, Quatsch, ein Flag für den Topic. Bringt mir jetzt hier nicht durcheinander. Das ist ein Flag für den Topic.
Alle Nachrichten, die mit dem Topic gesendet werden, werden dann nochmal.
Ja. Also deswegen sollte man auch sehr, sehr, sehr gut überlegen, braucht man es eigentlich? Ich habe es gebraucht, weil ich habe so, kommt nachher auch noch ein Bildchen, wenn wir es hoffentlich schaffen. Ich mache jetzt ein bisschen schneller. Ich habe so mehrere Sensoren bei mir zu Hause rumzuliegen oder verbunden mit über MQTT. Und das war immer so blöd, wenn ich dann das Auswerteprogramm dann gestartet habe, was dann so die Nachrichten reinbekommen sollte. Ja, und dann war so ein Sensor ausgefallen, er hat nichts gebracht, aber ich wollte wenigstens die letzte Messung von dem trotzdem nochmal haben. Und da ist dann dieses Retain-Flag dann schon interessant, die letzte Messung. Und ich habe natürlich auch noch das Datum drin. Also so, ja, der hat das letzte Mal vor 3 Tagen mal was gesendet. Und dafür könnte man zum Beispiel dieses Retain-Flag benutzen. Verständlich? Verständlich. Okay. Das Testament. Last Will and Testament. Ich hatte ja gesagt, die Verbindung zum Broker, die ist eigentlich immer offen, egal ob da was rübergeht oder nicht. Aber es gibt ja dann auch Situationen, wo diese Verbindung dann abbricht. Okay, baut also irgendwann wieder auf. Aber es ist vielleicht interessant, die Information, ey, jetzt ist da so ein Sensor abgefallen. Ja? Und dafür gibt es den Mechanismus Last Will and Testament. Ja, ich versuche es mal hinzubekommen. Dann wird es vielleicht verständlicher. Wir nehmen mal hier jetzt einen einfacheren Topic hier. Puh, ja. Machen wir mal bloß Hallo. Okay. Und jetzt schicken wir eine Nachricht. Von mir aus diese hier wieder. Aber wir packen da noch ein paar Parameter ran. Also erstmal das Minus L, was das bedeutet, wird vielleicht dann gleich deutlich. Aber jetzt kommen eigentlich die richtigen Parameter. Topic. Machen wir es doch anders. Ich mache es mir jetzt mal einfach. Ich mache es mal so. Und zwar möchte ich gerne den Topic Hallo Status gesetzt haben, wenn die Verbindung abbricht. Und er soll schicken, wenn die Verbindung abbricht. Wenn ich es richtig schreibe, funktioniert es auch. Off. Jo. Was ist falsch? Seht ihr das? Achso, ja, genau. Achso, ja, wegen dem Minus L, genau. Gut aufgepasst. So, das Minus L macht nämlich Folgendes. Es startet jetzt, liest von Standard in. Ja, also Minus L bedeutet jetzt von Standard in. Also wenn ich jetzt was hinschreibe, dann wird es geschickt. So, und wenn ich jetzt hier die Verbindung abbreche, müsste jetzt über einen anderen Topic, ich hätte es jetzt vielleicht, naja, egal, noch was anderes kommen. Nee, Quatsch. Hier. Also hier nochmal, dass es geht. So, und jetzt breche ich den ab. Dann kommt das auf über den Topic Status.
Minus V damit angegeben hätte, würde man den Topic.
Genau, das wollte ich jetzt gerade noch machen. Damit das ein bisschen deutlicher wird. So, also ganz normal über Hallo, bla, CLT kommen die normalen Nachrichten. Und wenn ich jetzt diese Verbindung hier abbreche, dann kommt über den Hallo-Status off. Das ist im Prinzip der Mechanismus Last Will and Testament. Verständlich ungefähr? Fragen? Gut. Quality of Service, gehen wir jetzt mal ein bisschen schneller rüber, weil ich möchte gerne noch zwei Beispiele dann mal zeigen, wo ich MQTT einsetze. Also es gibt drei Stufen von Quality of Service, 0 bis 2. Die haben ein paar Vor- und Nachteile. Bei 0, da schickt der, stopp, ich muss mal, wo steht's? Also mal der mittlere Anstrich, also der vierte Anstrich von unten, der zweite Anstrich von unten, geht in beide Richtungen. Also im Prinzip bestimmt der Client den Quality of Service. Also beim Publisher sagt der Publisher dem Broker, du die Nachricht machst du mit dem und dem Quality of Service und empfängst den. Und umgekehrt, wenn beim Abonnieren sagt auch der Client zum Broker, du die Nachricht über diesen Kanal möchte ich mit dem Quality of Service haben. Also geht in beide Richtungen. Hat ein paar Vor- und Nachteile. Bei Quality of Service 0, das ganz oben das Bild, wird einfach nur die Nachricht hingeschickt, egal ob sie ankommt oder nicht. Vom Broker oder vom Client zum Broker, wie auch immer. Bei Quality Service of 1, sie muss einmal ankommen. Es kann aber, ich gehe jetzt nicht auf die Einzelheiten ein, kann vorkommen, dass es auch Duplikate gibt. Und zwar genau, wenn der zweite Strich, der Rückstrich, nicht gegeben ist. Dann kann der Sender im Prinzip sagen, hey, komm, ich habe jetzt den Reply nicht bekommen, ich schicke es nochmal, so lange, bis ich die Reply bekomme. Und bei Quality of Service 2 findet dann nochmal ein Datenaustausch statt. Es ist dann gesichert, dass es wirklich nur einmal ankommt, aber damit streikt dann immer weiter der Netzwerk-Overhead. Ja. Also man muss es dann entscheiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Quality of Service 0, bei Sensormessdaten, ja okay, wenn mal einer fehlt, dann hat sich's, beziehungsweise man weiß, sein Netzwerk ist stabil, dann kann man das eben halt so machen. Ansonsten muss man eben halt entscheiden, was man macht. Fragen? Nö, gut. Hier gehe ich auch ganz schnell drüber. Eigentlich hätte ich jetzt gerne hier das MQTT.fx mal gezeigt, aber lassen wir jetzt mal weg. Es gibt noch das Dollarzeichen und das reserviert im Prinzip Topics zu Informationen des Brokers. Also man kann sich dort Informationen des Brokers ausgeben. Zum Beispiel über Dollar-Sys kann man sagen, Brokerstatistiken kann man sich da angucken. Also wie viele Message habe ich empfangen, wie viele Byte waren das, wie viele Clients sind angemeldet, wann wurde das Ding hochgefahren, hast du nicht gesehen, Versionen und so weiter. Also da sind mal ein paar aufgeführt, sind eine ganze Menge. Ist teilweise auch Broker-implementierungsabhängig. Vorhin die Frage zur Sicherheit, da ist jetzt die Folie dazu. Also es gibt zwei Sicherheitsmechanismen, die ich gefunden habe. Mit Sicherheit kann man auch noch was anderes drüber bauen. Also einmal gibt es die Möglichkeit, dass der Client sich mit einem User und einem Passwort anmelden muss beim Broker. Genauso auch, also beide Clients, also der Publisher und auch der Abonnent. Man kann es sogar so weit granulieren, dass man sagt, auf Topic-Ebene. Also den Dollar-Sys zum Beispiel kriegt nur der User-Admin zum Beispiel. Oder darf den auch nur abonnieren. Und wie auch immer. Das muss man eben im Prinzip in diesen Konfigurationsdateien einstellen. Und es gibt auch SSL und TSL-Support zwischen Client und Broker, also damit die Message, die Nachrichten verschlüsselt sind. Okay, Softwareentwickler. Ist vielleicht die Geschichte interessant. Es gibt ganz, ganz viele Bibliotheken für MQTT, Erweiterungen, Module, Firmware und was weiß ich nicht alles. Eine relativ umfangreiche Auflistung ist in dem Link dort oben zu finden. Also es gibt für C, C++, bla bla bla, für Lua-Firmware auf ESP-Chips. Da basieren dann nachher auch ein paar meiner Beispiele. Und ich als Tickle-Freak, auch eine Tickle-Erweiterung, ein Tickle-Modul gibt es auch. Habe ich letztens erst gefunden. Ich war ganz enttäuscht, dass ich keine gefunden habe. Und dann habe ich noch mal ein bisschen näher gesucht und habe dann noch was gefunden. Und die funktioniert sogar. Also fand ich ganz toll. Da ist es natürlich interessant, wenn man dann noch eine Stufe tiefer gehen will, wenn man vielleicht eine andere Firmware für eine andere Hardware irgendwas schreiben möchte, irgendeine Firmware oder irgendeine Erweiterung für irgendeine andere Sprache, ist natürlich dann interessant, wie tickt MQTT unter der Haube. Ein sehr längliches Abstract gibt es dann dort unter diesem Link. Okay, so jetzt mal eins meiner Beispiele. Das ist das, womit ich mal angefangen habe. Ich habe ganz viele Rechner bei mir zu Hause rumzustehen. Ganz viele Raspberries, ein Banana Pi, irgendein Desktop-Rechner, das Notebook hier auch. Es soll keine Schleichwerbung sein, das, der Bildschirmhintergrund von diesem Notebook, aber ich habe es von der Seite dort genommen. Gerade diese Raspberries, die sind bei mir irgendwo in der Schublase, irgendwo im Regal, irgendwo im Keller, irgendwo, keine Ahnung, irgendwo. Und man kann ja nicht ständig da irgendwo hin und her gehen und gucken, ob die noch alle laufen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe ein Programm, das nennt sich, ich habe es genannt, sysinfo2mqtt, und lasse die alle 5 Minuten das zum Broker schicken, ob sie noch leben, noch ein paar Kennwerte mit drin. Und als Abonnent habe ich eine Node-RED-Umgebung. Node-RED, kennt das jemand? Wäre ein Vortrag, der wurde leider abgelehnt, ich habe ihn eingereicht. Das ist so ein, ja, ich zeige mal gleich ein paar Bilder, was das ist. Das ist so eine Framework, wo man so mit Schieben und Klicken und Verbinden ganz leicht ganz tolle Dinge machen kann. Und schicke Oberflächen vor allen Dingen, dafür habe ich es benutzt. Das Bild, dieses Node-RED-Bild sieht dann im Prinzip so aus. Man sieht hier meine vielen Rechner, wann die das letzte Mal eine Message abgesetzt haben, wie lange die Uptime ist, die Load-Werte, RAM-Werte, Swap-Werte, keine Ahnung. Ich kann es jetzt auch einmal vorführen. Das mache ich mir ganz einfach. Achso, das ist Retain-Flag, deswegen gibt es da jetzt gerade noch was. Also das ist zum Beispiel der Sys-Info-MQTT-Client, der auf dem hier gerade läuft. Und da sieht man jetzt die Werte im Klartext, die später dann in diese Tabelle verwurschtelt werden. Da sieht man zum Beispiel auch unten, dass ich das auch als JSON ausgebe. Mit Node-RED kann man sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach auch JSON-Daten dann wieder auswerten und dann in Diagrammen, in Tabellen, in irgendwas oder Folgeaktionen machen, starten. Also so ungefähr sieht das aus. Das ist so eine Applikation, die ich mal gemacht habe. Das war so das Erste, was ich gemacht habe, um das mal auszuprobieren. Und das Zweite, das ist dann schon ein bisschen, ja, nun, ich will nicht sagen komplizierter, aber ein bisschen umfangreicher. Wer mich kennt und wer auch schon mal ein paar Vorträge von mir gehört hat, ich bin so der Sensorfreak, der komisches Zeug sich irgendwo in seinem Haus verteilt und Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und hast du nicht gesehen, Mist. Und genau für diese Geschichten hatte ich mir dann immer so ein eigenes Protokoll ausgesucht und auch programmiert. Und dann irgendwann MQTT, cool. Und jetzt bin ich gerade dabei, das alles so auf MQTT umzustellen. Also da oben sieht man zum Beispiel so einen Temperatursensor, Luftfeuchtigkeitssensor hier oben. Oder ja, zum Beispiel so eine Geschichte von so einem Banana Pi, hole ich mir Wetter-Forecast-Daten von Yahoo und schicke die jetzt im Prinzip alles zu einem Broker und dann sind auf der anderen Seite irgendwelche Clients, die das visualisieren, auch wieder eine Node-RED-Anbindung. Oder das ist jetzt so der neueste Schrei bei mir, ich speichere mir auch die MQTT-Nachrichten in meiner Datenbank. Ist vielleicht ein Vortrag für nächstes Jahr. Ich habe da nämlich so ein ganz komisches Zeug mir ausgedacht, dass ich die JSON-Daten abspeichere. Und es gibt ja für sehr viele Datenbanken so Plugins, wo man JSON-Daten mit SQL wieder abfragen kann. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Also ich mache es mit SQLite. Für MySQL, für Postgres und sowas gibt es das alles. Das ist so der neueste Schrei. Aber okay, so muss man sich das ungefähr vorstellen bei mir. Den habe ich jetzt extra nochmal hier mit reingenommen. Ich bin natürlich auch faul und achso, das ist alles so Lua, also gerade auf diesen Sensoren ist das so Lua Firmware. Node-MCU, falls das irgendjemand mal sagt. So, und die, diese Sensoren hier, die hier oben, die laufen eben auf dieser Firmware mit Lua. Und ich bin dann, wenn ich dann mal so eine Änderung an der Firmware gemacht habe oder an den Lua-Skript, die auf diesen Sensoren laufen, müsste ich dann immer durchs ganze Haus laufen, meine ganzen Sensoren einsammeln und dann neu flashen. Nee, neuerdings habe ich mir so eine MQTT, ich nenne es MQTT-Shell gebaut, wo ich mich im Prinzip über einen Topic /cmd auf jedem Ding dort anmelden kann, die Dateien austauschen kann oder das Ding zum Beispiel jetzt in dem Fall restarten kann oder was auch immer. Ja. Hier jetzt mal so ein paar Beispiele, wie ich das Zeug dann so alles visualisiere. Achso, eine Geschichte. Dieses Bild hier ist zweimal da. Das soll nochmal verdeutlichen, ein Client, also das sind wirklich ist das identische Gerät, ein Client kann Sender und auch Abonnent sein, also Publisher und Subscriber. Okay. Ja, und das sieht dann, die verschiedensten Geräte dann letztendlich sehen dann irgendwo so aus, da oben wieder links oben und rechts unten so eine Not-Red-Oberfläche, so ein Dashboard ist da unten. Oder hier, ich habe mal so ein, ja, so ein Raspberry mit einem Display ausgerüstet und macht da auch noch anderes Zeug darüber und der zeigt zum Beispiel auch die Wetterdaten dann oder Messwerte auf dem Display an. Oder da oben, das ist jetzt dieses coolste Gerät, was doppelt hier in diesem Bild war, da ist so ein OLED-Display dran, das ist dieses schwarze Bibus hier unten. Da mal ein bisschen größer. Ja, da visualisiere ich das Zeug.
So, Zeit für eine letzte Folie vielleicht?
Jo, die letzte Folie, ja, genau. Timing. Ja, hier sind nochmal so weiterführende Links aufgelistet, wo man noch ein bisschen genauer nachgucken kann. MQTT.org, dann ein sehr, ja, da nochmal, der zweite Link ist das unter der Haube, wo man dann wirklich mal gucken will, welches Bit, welches Byte, was ist. Dann Mosquito.org, dann das Wiki, bla bla bla. Und die letzten beiden Links, das sind, ist mein Git-Repository, wo diese MQTT-Clients und diese Node-MCU-Skripte hinterlegt sind, wenn ich sie dann aktuell halte und veröffentliche. Okay.
Dann herzlichen Dank für den Vortrag. Vielleicht Zeit für ein bis zwei Fragen noch.
Ja, was ist mit der Message Persistence im Publisher? Was, wenn der keine Verbindung hat zum Broker, was passiert dann?
Wie, nochmal, wenn der Publisher keine Verbindung zum Broker hat?
Wenn der Publisher eine Meldung absetzen will und keine Verbindung zum Broker hat, ja, was passiert dann?
Dann musst du bei dem Client drauf reagieren. Also dann musst du dich neu anmelden an den Broker. Also das kriegst du ja mit. Also in dem Programm, in dem Client-Programm bekommt man ja mit, dass der Connect nicht da ist. Da muss man eben halt einen Mechanismus bauen, dass der Connect wieder aufgebaut wird.
Hast du ausprobiert, die Broker, also den Broker mal horizontal zu skalieren oder Erfahrung damit, ob man quasi mehrere Broker parallel betreiben kann?
Von der Sache her erstmal nicht, aber es gibt Implementierungen, die skalieren. Mosquito konnte eine ganze Weile das, glaube ich, nicht, aber neuerdings habe ich irgendwo gelesen, dass man jetzt Mosquito auch entweder jetzt schon oder demnächst skalieren kann. Ja.
So, vielleicht letzte Frage.
Du hattest ja vorhin was gesagt von Verschlüsselung.
Ja.
Die Frage wäre halt einmal, inwiefern kann man dann, woher weiß ich jetzt, die Nachrichten authentisch sind? Inwiefern wird da Kryptografie eingesetzt oder muss ich das dann irgendwo anders machen? Und dann natürlich die Frage, hältst du MQTT für ein sinnvolles Protokoll, um zum Beispiel auch Prozesse zu steuern, wo vielleicht auch nicht eine harte Echtzeitfähigkeit, aber eine gewisse Echtzeitfähigkeit dahinter sein muss? Weil was ich jetzt verstehe, ist, es ist mehr dafür da, um Instandhaltung zu machen, um Statusmeldungen zu sammeln, um ein Monitoring aufzusetzen im MES-Bereich, aber weniger etwas um irgendwie, weil mir ist nicht ganz klar, wie sichergestellt ist, dass immer diese Nachrichten ankommen.
Also einmal kann man das über die Quality of Services schon steuern, ob eine Nachricht ankommt oder nicht. Das ist übrigens eine interessante Frage. Ich muss mich oder ich werde mich demnächst auch mit MQTT bei mir in der Firma beschäftigen. Und da machen wir nämlich genau so eine Geschichte. Also mit Sicherheit werden wir dadurch damit keine RFZs, also keine Regalfahrzeuge oder FTS, also führerlose Transportsysteme steuern, weil es einmal die Latenzen zu groß wären, die Unsicherheit zu groß wäre, also dass das Telegramm ankommt und auch das richtige Telegramm ankommt, die richtige Nachricht. Aber wenn es zum Beispiel um Messwerte geht, also um Stückzahlzähler aus einer Maschine, da ist es vollkommen egal, ob das jetzt 3 Sekunden später ankommt, oder eine Temperatur oder eine Spindeldrehzahl oder hast du nicht gesehen, ob eine Tür auf ist oder nicht. Man muss es eben halt immer abwägen. Ja?
So, herzlichen Dank nochmal an den Vortragenden und an Betracht der Zeit bitte Gespräche, wenn jetzt noch Fragen bedarf ist, dann direkt an den Vortragenden. Herzlichen Dank. Danke.